Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Podcast-Host. Nach einer kleinen Pause, Urlaub und Grippe sei Dank, melde ich mich dafür heute mit einer absoluten Stargästin zurück. Olga Krasnova muss man wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Seit ihrem Debütroman von 2012, Der Russe ist einer, der Birken liebt, ist sie mit ihrer starken und eigenwilligen Stimme aus der Gegenwartsliteratur gar nicht mehr wegzudenken. Seither hat sie 3 weitere Romane vorgelegt, zuletzt den historischen Roman Der verlorene Sohn, sowie ein extrem spannendes und dringliches Sachbuch, Die Macht der Mehrsprachigkeit, das ich wirklich allen extrem ans Herz lege. Sie hat unzählige Preise und Stipendien abgeräumt, ihr Debütroman ist inzwischen auch als Kinofilm zu sehen und neben ihrer Arbeit als Schriftstellerin ist Olga außerdem aktuell als Poetikprofessorin in Wien tätig. Für unser Gespräch hat Olga die amerikanische Autorin Sigrid Nunes mit in den Ring gebracht. Sigrid Nunes hat es erst in den letzten paar Jahren zu größerer Bekanntheit gebracht, obwohl sie schon seit vielen Jahrzehnten schreibt und veröffentlicht. Dieser späte Claim to Fame ist wohl vor allem ihrem Roman The Friend zu verdanken, für den sie 2018 den National Book Award und zahlreiche andere Preise erhielt und der weltweit geradezu einen Hype ausgelöst hat. Seither sind 3 ihrer Romane und ein Memoir über die Philosophin Susan Sontag von Annette Grube ins Deutsche übersetzt worden und auch bei uns hat Sigrid Nunes schon eine breite Fanbase eingespielt. Ich gebe es offen zu, mich hat der Hype und auch die Bücher von Nunes zunächst nicht so sehr gepackt und ich war extrem gespannt von Olga zu hören, was genau ich übersehe oder nicht verstehe. Unser Gespräch hat mich Sigrid Nunes am Ende tatsächlich ein bisschen näher gebracht und ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Sämtliche Infos über alles, worüber wir sprechen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt und Spaß macht, klickt auf eurer Podcast-App doch einfach auf Abonnieren, folgt uns unter vampire-podcast bei Instagram und teilt die Folge mit euren Literaturfreunden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit der wunderbaren Olga Krasnova. Liebe Olga, herzlich willkommen bei Vampire.
Vielen Dank, Rasche.
Es ist so schön, dich zu sehen. Ich freue mich so. Wir haben gerade kurz geredet, dass wir uns schon viel zu lange nicht mehr gesehen haben und voll schön, dich jetzt hier zu sehen. Und danke, dass du dir Zeit nimmst hier für unsere kleine Spielaktion.
Wahnsinnig gerne und vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt.
Ich fühle mich sehr geehrt. Olga, also wir haben ja hier bei Vampire, habe ich ja immer die Absicht oder... Ja, die Idee, dass ich meinen Gästinnen immer dann die Frage stelle, bringt doch eine Autorin mit oder schlagt jemanden vor, über die ihr unbedingt gerne sprechen möchtet. Und ich bereite mich dann vor. Und meistens kommen dann irgendwelche AutorInnen oder Autorinnen, muss man nämlich sagen, Autorinnen, die jeweiligen Gästinnen schon lange begleiten und dann muss ich mich immer auch mit einem riesigen Gesamtwerk vorbereiten, zuletzt irgendwie mit Simone Schabert über Ilse Eichinger, da hatte ich auch so ein bisschen Schnappatmung bei der Vorbereitung. Und du hast total schnell, also wirklich irgendwie gesagt, Sigrid Nunes. Erklär mir das. Also das ist jetzt eine zeitgenössische Autorin, die in den letzten paar Jahren eigentlich auch erst so zu Fame gekommen ist, obwohl sie schon, ich glaube, um die 70 ist. Wie bist du auf sie gekommen?
Ich habe sie ehrlich gesagt auch zufällig entdeckt, auch vor allem dadurch, dass sie in Deutschland auch im Aufbauverlag verlegt wird, das auch mein Verlag ist. Und ich war vom ersten Buch an total fasziniert und dann habe ich mir alles gelesen, was es von ihr eben auf Englisch gab. Es ist gar nicht so viel, aber ich finde, jedes Buch ist besonders. Sie macht, es ist so, wie sie eigentlich Geschichten erzählt oder wie sie schreibt. Ich habe das einfach noch nie irgendwo anders gesehen. Das sind immer diese super harten Schnitte, das sind auch die Plot-Twists, was irgendwie, der Name klingt irgendwie ziemlich bescheuert, aber was sie macht, ist eigentlich großartig. Und sie bringt immer auch Geschichten zusammen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören, aber sie tut auch nicht so, als ob es überhaupt nötig wäre. Also im Prinzip macht sie das alles, was eigentlich einen guten Roman ausmacht. All das unterläuft sie und es funktioniert trotzdem. Es funktioniert eigentlich noch viel besser.
Mit welchem Roman hast du angefangen?
Ich glaube, das war Der Freund. Genau,
Das
Moment.
ist der Freund, der Freund ist dieser Roman, für den hat sie, glaube ich, 2018, genau, ich habe das auch hier liegen,
Genau.
2018, ich habe es allerdings auf Englisch hier liegen, 2018 diesen National Book Award in den USA gewonnen hat, und ich glaube, dadurch ist sie auch echt so erst zu Fame gekommen, weil ich habe auch bei den Übersetzungen gesehen, wie du schon gesagt hast, die deutschen Übersetzungen sind fast alle bei Aufbau, und die sind alle erst ab 2020 erschienen, also wirklich in den letzten Jahren, alle in der Übersetzung von Annette Grube. Und es gibt einen Roman von ihr für Rowena oder Ruena, oder Ruena, der ist 20, nee, 2002 bei Luchterhand erschienen, das ist schon etwas älter. Das heißt, sie hat jetzt eigentlich, also in den letzten 3 Jahren, wahrscheinlich ja auch, wir wissen ja, wie dann diese Politik ist, sie gewinnt einen großen Preis, kriegt irgendwie groß Fame, und dann gehen die Übersetzungsrechte so über den Tisch. Und du hast auch mit Der Freund angefangen. Und genau, also was hat dich, also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber es ist ja schon auch ein sehr spezieller Roman. Weißt du noch so, was dich so angedockt hat direkt in dem Buch?
Die Schreibweise.
Ach krass, okay.
Also wirklich, wie es geschrieben ist und wie der ganze Aufbau funktioniert.
Spannend.
Weil ich sowas einfach echt noch nie gesehen habe.
Was meinst du da genau? Also, weil die Geschichte ist ja, also die Geschichte ist eine relativ einfache, um zu sagen, es gibt eine Frau, die fortgeschritteneren Alters ist, und ein Freund von ihr oder ein Mentor oder ein bekannter, guter, langjähriger Freund nimmt sich das Leben, und im Zuge dessen, wie mit seinem Nachlass umgegangen wird, vermacht ihr, der Erzählerin, die Lebensgefährtin dieses verstorbenen Mannes, dessen Hund. Und das ist eigentlich die Geschichte. Und genau, also, und der Aufbau, das ist das, was dich interessiert hat.
Also ehrlich gesagt, ja. Das ist sowieso in keinem einzigen ihrer Bücher tatsächlich die Geschichte, die wir oder die Charaktere, die faszinierend sind, sondern das sind fast immer die Schnitte, die sie einführt. Und wie gesagt, eben der Aufbau für den Roman oder das, was sie eigentlich tatsächlich zwischendurch immer wieder macht mit dem Roman, dass es tatsächlich sich alles nochmal verändert und alles man irgendwie von der einen Seite sehen kann und dann von der anderen. Und auch, dass es tatsächlich nicht in der Narration bleibt, sondern dass es immer Ausbrüche gibt, dass sich auch auf andere Autoren bezieht, wie zum Beispiel hier auf Milan Kundera und so weiter. Es ist irgendwie auch eine Mischung immer aus Essayistik und einem Roman. Und auch, vor allem bei dem Roman gibt es auch diese Stelle, glaube ich, mit dem Hund, wo es tatsächlich irgendwie alles nochmal ganz anders wird, ohne es zu spoilern. Genau.
Wir können ruhig spoilern. Ich glaube, das ist, darum geht es ja auch so ein bisschen, irgendwie zu sehen. So. Weil, also ich, um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, oder was heißt vorwegzunehmen, aber das ist ja, also es ist schön, dass wir jetzt schon so direkt auch so da drin sind, weil, als du geschrieben hast, Sigrid Nunes, ich gebe zu, ich war richtig überrascht. Also ich weiß auch gar nicht, was ich erwartet habe, als ich dich gefragt habe, über wen möchtest du gerne sprechen.
Würde mich auch sehr
Ich weiß es gar nicht. Ich habe dann selber gemerkt, okay, aber was hast denn du eigentlich von Olga erwartet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wirklich, und ich weiß aber, dass du vor einer Weile hattest du auch mal was gepostet über Sigrid Nunes, dass ich schon wusste, du warst begeistert. Und unabhängig davon hat mir vor einigen Monaten eine auch Schriftstellerfreundin dieses Buch What Are You Going Through im Deutschen, Was fehlt dir zum Geburtstag, geschenkt. Und damit hatte ich dann auf einmal zwei Schriftstellerinnen-Freundinnen, die so Sigrid Nunes an mich herangetragen haben. Und ja, spannend, weil, also ich muss wirklich gestehen, ich habe den Freund dann jetzt auch, also ich habe auch, um das vorwegzunehmen, ich habe nur diese beiden Bücher jetzt gelesen. Ich habe wollte ich mir gerne noch von auch deinem Verlag, eurem Verlag, die Bücher kommen lassen, und die sind leider nicht mehr pünktlich angekommen. Also es gibt noch einen anderen Roman, der ist einer ihrer ersten von 1995 im Original erschienen. Und ich glaube, jetzt erst letztes Jahr mit dem sehr schönen deutschen Titel Eine Feder auf dem Atem Gottes. Das scheint mir irgendwie, also von dem, was ich so aus der Leseprobe gelesen habe, eigentlich so ein bisschen interessanterer Text zu sein. Also nicht als Text, aber so von der Geschichte. Und dann ein, naja, wie nennt man es? Memoir über Susan Sontag, Sempre Susan.
Genau.
Weil Sigrid Nunes in jungen Jahren mit Mitte 20 so eine Art Sekretärin oder so Zuarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch Mitbewohnerin, auch Freundin ihres Sohnes von Susan
Genau.
Sontag war. Jetzt bin ich so ein bisschen ausgerutscht mit dem Dings, genau, dass ich gesagt habe, dass ich nicht weiß, was ich genau erwartet habe, aber überrascht war über diese Wahl von Sigrid Nunes. Und dann habe ich angefangen, einen Freund zu lesen. Und ich muss jetzt echt zugeben, ich habe wirklich jetzt auch viel rumgelesen und rumgefragt und es kommt bei mir nicht an, sage ich mal. Also nicht so richtig irgendwie. Ich sehe schon auch alles, was du sagst, diese Machart und diese Verschränkung zwischen den literarischen Referenzen und auch so ein bisschen, es funktioniert auch so ein bisschen, ich habe da ganz viel Joan Didion auch erkannt, wie sie auch immer, also zum Beispiel in diesem Trauerbuch Year of Magical Thinking, ja auch immer dann so die Referenzen aus der Literatur zu Trauer heranzieht, um dann so ein bisschen in die eigene Erzählung zu kommen. Es ist jetzt kein Roman, aber auch, dass man immer merkt, okay, das ist eine intellektuelle Person, die ihr Handwerk ranzieht, um einen gewissen Komplex zu verstehen. Und in The Friend geht es, oder der Freund, geht es halt viel um Trauer und auch um, also die Trauer des Hundes und die Trauer der Frau und wie sie sich dann auch treffen. Und streckenweise ist das auch echt rührend, vor allem, wenn sie über den Hund spricht. Jetzt ist das Buch runtergefallen. Aber irgendwie ist mir das nicht angekommen. Und aber das ist ein totaler Hype. Also dieses Buch wird abgefeiert ohne Ende. Und ich wollte jetzt eigentlich mal überlegen, ob du mir das mal erklären kannst. Warum kommt das bei mir nicht an oder warum ist das so ein Hype oder beides? Also was verstehe ich nicht?
Ich glaube, wenn es bei dir nicht ankommt, dann kommt es einfach nicht an. Dann macht's also, dann ist es halt etwas,
dann ist es
bei vielen Dingen nicht ansehen. Genau, die andere faszinieren. Aber ich unterrichte auch ihre Bücher immer wahnsinnig gerne.
Ach krass.
Was tatsächlich, glaube ich, was sie wahnsinnig kann, ist tatsächlich den Roman nochmal, also das Genre des Romans nochmal komplett neu zu begreifen. Und was ich halt auch mag, dass es sich eigentlich überhaupt nicht um Regeln kümmert des Schreibens, vor allem aus dem Amerikanischen kommt, wo es irgendwie sehr klar ist, was ein well-made Play oder auch ein Buch ist. Und das nochmal komplett zu widerlegen, aber auf eine Art zu widerlegen, dass es irgendwie einfach absolut richtig ist. Und also tatsächlich, mein Lieblingsbuch von ihr ist tatsächlich das hier. A Feather of the Praise of God. Und da geht es nochmal um einen Taxifahrer, der aus Russland stammt und um sie, die eigentlich eine Balletttänzerin werden wollte, es beim nicht geschafft hat so früh. Und es geht irgendwie auch um Klassismus und um den Zugang zu Bildung und auch um ihre eigene Herkunftsgeschichte. Und ich weiß nicht, es gibt tatsächlich irgendwas in all ihren Büchern, das mich trifft. Oder das mich fasziniert, ohne dass ich das tatsächlich klar sagen kann, das liegt daran und daran und daran. Das ist irgendwie, das ist einfach die perfekte Literatur für mich.
Ja, das kann man ja oft auch, eben wie du sagst, wenn es einem nicht ankommt oder wenn es ankommt, oft kann man es ja gar nicht so, so richtig irgendwie mit dem Finger irgendwie drauf zeigen. Und das, was du sagst, das leuchtet mir auch ein. Also diese Neuerfindung von Form oder dieses neue Begreifen von Form und das Verschränken, der literarischen Referenzen. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass ich dieses die Feder auf dem Atem Gottes noch nicht lesen konnte, weil eben, also was mich, die Frage, die ich mir dann auch immer stelle, wenn ich euch einlade und dann euch zu euren zu eurer Wahl befrage, ist eben dann auch immer, kommen bei mir natürlich sofort, okay, wie steht diese Wahl im Verhältnis zu der Arbeit der jeweiligen Gesprächspartnerin, ne? Also was hat jetzt sozusagen Sigrid Nunes mit deiner Arbeit zu tun? Und da ich jetzt eben nur diese beiden Bücher erstmal vorliegen hatte, habe ich erst gerade so, aber was, also ich sehe da gar keine Verbindung, also hä? Also Olgas Arbeit und das, was Sigrid Nunes da macht, also da sehe ich keine Verbindung. Und dann habe ich aber eben so ein bisschen weiter recherchiert und ich meine, ich weiß ja auch über dich, also nur weil wir uns privat kennen, du recherchierst ja wahnsinnig gerne. Ne? Du bist ja irgendwie auch so eine super akribische, eigentlich, also ich erinnere mich noch dran, als du an Gott ist nicht schüchtern gearbeitet hast, hast du mir mal gezeigt, du hattest da schon 10 Notizbücher voll mit Material, ohne dass du auch nur eine Zeile Roman geschrieben hattest. Und da habe ich gedacht, okay, ist es das vielleicht auch, dieses immense Wissen, was diese Frau irgendwie mit reinträgt und so scheinbar mühelos irgendwie verwebt in diese Stoffe, weil das ist, kommt jetzt auch in beiden Büchern irgendwie vor.
Überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Okay, also, spannend.
Tatsächlich, ihre Arbeit hat nichts mit meiner zu tun. Und vielleicht bin ich gerade deswegen so von ihr fasziniert, weil es einfach eine Schreibweise ist, die ich niemals im Leben zustande bringen würde. Sie einfach so komplett auch anders ist von meinem von meinen Romanen oder wie ich Romane baue, wie ich Romane denke, wie ich, also wie ich überhaupt Figuren denke. Und das ist genau, es ist einfach komplett gegenteilig. Und ich glaube, das ist vielleicht mir genau deswegen, finde ich es irgendwie so geil, weil es halt irgendwie, weil es halt mir was gibt, was ich halt nicht selber nicht zustande bringe. Und was mir halt einfach noch komplett einen anderen Weg zeigt.
Ah, das ist aber ein super Ansatz eigentlich. Das ist natürlich jetzt von mir auch super platt gedacht, ne? Immer wenn ich euch einlade, dann so, okay, alles klar, sehe ich total eindeutig die Verbindung und so. Und aber natürlich, klar, dann irgendwas zu sehen, wo man sagt, so, boah, das könnte ich nie oder das habe ich so noch nie gedacht. Und hast du das Gefühl, du lernst gerade auch was? Also hast du dann, also inspiriert dich das dann ganz platt gesagt zu denken, so, oh, ich könnte auch mal irgendwie versuchen auszubrechen aus der Art, wie ich einen Roman denke?
Im Prinzip ja, ich meine, ich denke es mir immer wieder, aber es ist halt wirklich dann letztendlich dann gar nicht so einfach am Schreibtisch. Es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie so vorhabe, ein komplett Secret Nunes zu kopieren. Also das wird nicht
Na gut,
passieren.
das
Aber
gelingt
das
ja
ist
auch
halt
nie.
natürlich, genau. Aber es ist halt ich kann es nicht wirklich benennen, auf welche Art und Weise es vielleicht irgendwie in meine eigene Arbeit reinfließen wird oder nicht. Aber irgendwie bestimmt. Ob vielleicht auch gar nicht.
Ja, am Ende kommt es ja immer irgendwie dann doch am anderen Ende wieder raus und so. Und woran, also glaubst du, vielleicht hast du da auch Einsichten, weil du im gleichen Verlag bist. Ich bin nicht so sicher, wie es in Deutschland läuft, also für Sigrid Nunes und für die Bücher. Also man sieht sie schon überall, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie so sich zu einem Feuilleton-Liebling irgendwie entwickelt hat. Also der Freund, da scheinen sich wirklich alle drauf einigen zu können. Und ich war dann wirklich gestern so weit, ich war mit einer Freundin in der Sauna und war dann noch wirklich noch so in den Restzügen der Vorbereitung. Und ich habe wirklich an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Ich dachte, was sehe ich nicht, wo sich alle drauf einigen können? Und ich irgendwie sag so, boah, nee, ich ja, verstehe es. Also ich raff es irgendwie nicht. Und deswegen interessiert mich jetzt, weißt du, hast du irgendwie eine Ahnung? Hast du mit anderen dich schon drüber ausgetauscht? Gibt es Leute, wo du die deine Begeisterung da teilen?
Auf jeden Fall die Lektorin, die es eingekauft hat.
Mhm.
Ich glaube, wir sind
Ja gut,
absolut
klar,
okay.
sonst hätte sie
Ja,
es nicht
klar.
eingekauft.
Nächstes Jahr kommt auch ein neues Buch von ihr raus, auf das ich schon sehr warte. Ich kenne tatsächlich sehr viele, die das teilen, die
Spannend.
Begeisterung, aber ich glaube, ja.
Vielleicht muss ich da mich nochmal irgendwie, weil es ist ja auch so ein bisschen so, wie du sagst, also vielleicht ist es auch so, die Charaktere geraten in den Hintergrund, also bei den beiden Büchern, die ich jetzt eben kenne, also man kriegt kein richtiges, klares Bild von Figuren. Es gibt auch eigentlich im Grunde genommen nichts, was
Außer
man
ihr.
Plot nennen könnte, also so, ne, wo man sagt, ja, okay, es gibt natürlich so diese Grundidee und eigentlich geht es um diese Beziehungen. Es geht immer um die Beziehung zu Menschen und um so große globale Themen wie eben, ne, In the Friend Trauer und Einsamkeit. Also wahrscheinlich würde man das Böse in der Literaturwissenschaft Thesenromane nennen oder so etwas. Und ich glaube, was mir auch einfach so ein bisschen, aber es ist bestimmt auch Geschmackssache, ich habe ja Komparatistik studiert. Und The Friend, irgendwann habe ich dann so einen kleinen Wutanfall gekriegt, dachte, boah, das ist so ein komparatistisches Schlüsselspiel. Also das kann man so einem Komparatisten hinwerfen und der muss dann irgendwie die ganzen intertextuellen Referenzen erkennen, finden, wie so ein bisschen wie so ein Kreuzworträtsel. Ne? Also das ist halt, teilweise haut sie dir ja um die Ohren auf einer Seite irgendwie so. Und übrigens, wie du gerade schon gesagt hast, bei Kundera steht das. Und dann irgendwie übrigens Updike sagte so und so. Und dass man dann manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, so was ist das mit diesem Name-Dropping? Also, das gehört natürlich jetzt in The Friend, in dieses Milieu, weil es in diesem East Coast College-Milieu irgendwie spielt, ne? Glaubst du, dass sie da sich auch ein bisschen lustig macht darüber? Also, ist das auch satirisch gemeint?
Ja, absolut. Es gibt ja auch diese Szene, wo es eigentlich gebrochen wird, wo sie irgendwie beschreibt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das tatsächlich beim Freund war oder in einem anderen Roman, wo sie eigentlich wirklich beschreibt, wie sie eigentlich unterrichtet, das Creative Writing, wie sie es versucht. Und das ist ja also einfach mehrfach gebrochen, wo sie eigentlich auch über sich selber lustig macht. Und das ist auch dieses Ich, was irgendwie aus Autofiktion immer wieder behauptet wird. Aber das ist ja einfach keine Autofiktion. Auch das wird immer wieder gebrochen. Sie macht sich eigentlich permanent über sich selber lustig und über andere. Und über diese autofiktionale Kunstfigur, die sie selbst erschafft hat. Und ich glaube, das sind definitiv keine Thesenromane. Ich habe jetzt, ich möchte nicht unbedingt sagen, von wem, aber ich habe gerade eben, was ein Buch rausgekommen ist und was von allen extrem gehypt wurde, wo es um Abendessen ging, das irgendwie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Da wusste ich halt überhaupt nicht, was dass das soll. Da dachte ich am Anfang, ja. Am Ende dachte ich beim Lesen, ja, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was an diesem Buch so toll sein soll. Ich steige aus.
Ja gut, ich glaube, das geht uns allen oft so
Ja.
bei. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, es hat irgendwo irgendjemand eine mystische Instanz hat beschlossen, irgendwas ist gut. Und dann stimmen zwei, drei Leute zu und dann haben sich auf einmal alle so gefühlt drauf geeinigt und niemand, entweder traut sich niemand mehr oder glaubt irgendwie, es macht keinen Sinn oder denkt irgendwie, okay, naja, warum soll ich jetzt da was dagegen sagen? Und wenn sich doch alle drauf einigen können, ist schön. Und im Endeffekt gönnen wir ja allen, dass sie Bücher verkaufen. Das ist ja das, was es, also, ne, wo es dann drauf hinausläuft. Mhm. Ich finde, dass dieses Phänomen auch immer so erstaunlich, so was du auch gerade beschreibst. Da kommen dann Bücher, die abgefeiert werden von allen und man selber fragt sich, verstehe ich was? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich zweifle dann immer schnell an meinem eigenen, an meiner eigenen Wahrnehmung oder an meinem eigenen Geschmack.
Ich versuche das irgendwie auch nochmal irgendwie rauszufinden, was da sein könnte, aber manchmal komme ich da einfach nicht durch.
Ich glaube, ich glaube, du hast total recht, was du gerade gesagt hast. Wenn es bei dir nicht ankommt, kommt es bei dir nicht an. Dann ist es dann einfach so. Mhm. Und du hast gerade schon über das erste Buch, also ihr erstes, ist das ihr erster Roman, diese, was du auch gesagt hast, was dein Lieblingstext ist, die Feder auf dem Atem Gottes, kurz angerissen.
Das ist einer der ersten, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt der erste.
Aber auf jeden Fall ist er ja jetzt nach über zwei oder fast 20 Jahren erst ins Deutsche übertragen worden. Und das ist dein Lieblingstext, weil?
Ja, weil, weiß natürlich irgendwie das Thema Ballett hat, was mich immer was irgendwie natürlich irgendwie auch diese ganze russische Herkunft ziemlich gut beschrieben ist, ohne dass ich halt überhaupt damit auseinandersetze. Und ich glaube, das ist das, was ich halt wirklich mag, dass irgendwie Themen auf den Tisch legt, aber es gibt nicht immer diese ganze, also sie verhandelt sie nicht, was ich irgendwie ehrlich gesagt als Urlaub empfinde. Ich finde es sehr angenehm. Und auch da sind die beiden Themen wahnsinnig gut verschränkt. So sehen wir auch eine sehr gute Stadtbeschreibung von New York, die irgendwie auch nicht so prototypisch ist und etwas Spannendes zu lesen. Und auch wie sie dort eigentlich eine Beziehung beschreibt, die eigentlich eine Nicht-Beziehung ist und die auch dezent toxisch ist. Mhm. Und von der sich die Protagonistin trotzdem nicht löst, auch das interessiert mich sehr. Und auch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Herkunft, mit dem Vater, die aber trotzdem halt nicht irgendwie so, es gibt halt nicht dieses Identitäre, was immer wieder verhandelt wird und selbst wenn man es verstanden wird, dann wird es noch einmal verhandelt, sondern es läuft nebenbei und das ist irgendwie auch immer mit der sozialen Klasse beschränkt, was irgendwie auch wahnsinnig gut beschreibt, sowohl bei ihrem Liebhaber als auch bei sich selbst und vor allem bei ihrem Vater und bei ihrer Mutter.
Hm.
Und all das ergibt irgendwie zusammen ein Buch, was eins meiner absoluten Lieblingswerke ist.
Ja, dann muss ich, also ich freue mich sehr, wenn die Bücher dann demnächst ankommen, dann werde ich es doch nochmal mir vornehmen. Ja, bestimmt. Also ich meine, ne, man weiß ja, wie das läuft mit der Post und den Sachen und so. Und diese Tatsache, dass sie jetzt sozusagen irgendwie hier ankommt, wie. Also weißt du, also in den USA scheint sie ja ein ziemlich großer Star zu sein. Weißt du, also oder auch erst seit diesem The Friend, seit diesem Durchbruch. Also sie ist ja auch schon älter, ne? Sie ist irgendwie schon so an die 70, glaube ich.
Ja.
Und dieser Durchbruch irgendwie in so einem etwas höheren Alter, auch gerade eben halt als so eine, irgendwie... Für mich ist es ganz schwer nachzuvollziehen, weil ich eben das Gefühl habe, du sagst, du hast sowas noch nie gelesen. Ich hatte irgendwie bei The Friend auch das Gefühl, ich kenne das alles schon. Also es war irgendwie so ein bisschen Ciri Hustvedt, so ein bisschen Joan Didion und irgendwie dann so ein bisschen Jonathan Franzen. Also so, ich hatte so das Gefühl, ah ja, okay, ich verstehe das alles, ich kenne das alles. Und mir stellt sich wirklich die Frage, so wo ist da, also was ist da irgendwie so das Revolutionäre, was auf einmal so den Durchbruch zum Durchbruch verholfen hat? Manchmal ist es ja auch so, muss einfach nur lange genug dabei sein und alle sagen so, yay, okay, du kriegst jetzt einen Preis.
Nee, es ist ganz anders als diese alle vier Autoren, die du genannt hast. Mhm. Ich meine, John Didion ist faszinierend, aber ich glaube, was Sigrid Nunes hat, ist tatsächlich der Aufbau eines Romans, der komplett anders ist. Auch anders funktioniert als bei Siri oder bei Jonathan Franzen, das ist nicht so brav.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und das ist eine komplett andere Art und Weise zu erzählen. Mhm. Beziehungsweise nicht zu erzählen. Und was sie auch noch auszeichnet, sind ihre harten Brüche. Dass sie tatsächlich praktisch von einem Kapitel zum nächsten komplett den Text komplett ändert und irgendwie keine Scheu hat und das dann nochmal komplett aus einer anderen Perspektive erzählt, sondern dass sie praktisch die ganze vorangegangene Handlung negiert und sagt, aber eigentlich war das ja so.
Mhm.
im Prinzip, das, was man bisher gelesen hat, ist nichtig.
Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du sagst, dass bei dem anderen, also bei dem What You're Going Through, What Are You Going Through, da ist mir das auch aufgefallen. Also dass wirklich sehr harte Brüche passieren. Also du bist in einer, auch von der Stimmung her, ne? Also du bist in einer Stimmung. Es gibt immer diese Unterhaltung mit ihrer krebskranken Freundin und dann blätterst du um und auf einmal ist sie irgendwie im Fitnessstudio. Und die ganze Stimmung ist ganz anders, der Ton ist ganz anders und die Begegnung mit den Menschen ist ganz anders. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also dass so diese Stimmungsschwankungen, sage ich mal, also das stimmt. Du hast gerade gesagt, auch ganz anders, als wie du Romane denkst. Wie denkst du denn Romane?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, ich gehe tatsächlich viel mehr von den Figuren aus und von irgendwelchen... Und auf jeden Fall, die Figuren sind viel stärker. Das ist, glaube ich, mein Aufbau ist kohärenter. Und ich erzähle viel mehr als sie.
Ja, das stimmt. Das ist kann ich bestätigen.
Es ist wahrscheinlich einfach klassischer.
Und das,
was auch immer damit gemeint ist.
Wobei du dich ja auch nicht scheust, irgendwie verschiedene, also dein letzter Roman war ein historischer Roman, also scheust dich ja auch nicht irgendwie in andere, also als jetzt die klassische Gegenwartserzählung irgendwie anzupacken. Also das scheint, also es interessiert dich ja auch. Und das Susan-Sontag-Buch, hast du das auch gelesen? Also kannst du uns da auch was zu erzählen?
Ja, aber ich fand, das ist mir eins der schwächsten.
Ah, spannend. Warum?
Also
das,
ich weiß es nicht, aber irgendwie mich hat es nicht wirklich bekommen. Es ist sehr interessant, aber es ist halt natürlich wieder sehr auf Susan Sontag fokussiert.
Gut, klar. Es geht um sie, ne?
Aber es ist halt, genau. Es ist trotzdem wahnsinnig gut gemacht, es ist interessant, aber es ist trotzdem nicht, glaube ich, vergleichbar mit ihren anderen Büchern.
Also, was ich so spannend fand, ich habe die Textprobe auf der Seite von Aufbau mir angeguckt und sie hat es ja viel später geschrieben, als Susan, sie schreibt, glaube ich, da war, glaube ich, Susan Sontag auch schon verstorben, als sie das dann geschrieben hat. Und ich glaube, also da bin ich sehr gespannt, mir das mal anzuschauen, weil es ist ja auch so ein gewissermaßen so ein Rückblick auf sie selber, als sie 25 ist. Und ich hätte es eigentlich, also eigentlich finde ich es schön, mal zu erfahren, wie schaut sie selber als schon Frau mittleren Alters auf dieses 25-jährige Ich, die da bei dieser großen Schriftstellerin oder dieser großen Denkerin irgendwie quasi mit einzieht. Und das ist ja auch eine extrem, also ist ja auch eine wahnsinnig spezielle Konstellation. Also sie ist einerseits die Freundin ihres Sohnes, also die daten irgendwie, ne, die sind ein Pärchen. Und dann wohnen die aber auch alle drei zusammen. Und dann schreibt sie irgendwie die Korrespondenz von Susan Sontag oder tippt ihr irgendwie ihre Arbeit ab, so, ne? Und das halt so als jemand, der halt 25 ist. Und wenn ich dann an mich selber denke, wie ich 25 war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte mich gefühlt wie irgendwie die letzte Idiotin, die da überhaupt nicht hingehört. Und das fände ich irgendwie spannend, mal zu lesen. Irgendwie, also hast du das Gefühl, du liest da auch irgendwie mit, wie sich diese Frau aus dem etwas höheren Alter selber betrachtet? Also kann man das da auch mitlesen?
Definitiv auch. Aber es ist halt natürlich auch eine Auseinandersetzung mit ihr, auch mit Ruhm.
Spannend.
Was ich aber an dem Buch eigentlich wirklich mag, ist, dass es einfach so nebenbei erzählt ist. Dass es tatsächlich, man versteht, wie sie in die Position reingekommen ist. Das passiert alles natürlich, so wie es wahrscheinlich auch tatsächlich damals passiert ist. So eins ergibt das andere und es ist irgendwie so alles, man geht einfach mit.
Und wie steht sie zu Susan Sontag?
Oh Gott. Ich würde sagen, ich habe es nicht nochmal gelesen.
Nein, also ist jetzt auch, also ist ja keine Quizfrage, sondern so, also es interessiert mich natürlich auch so aus der, also wie du sagst, irgendwie, man kann es sich irgendwie vorstellen, so dieses eins ergibt das andere und so auf einmal ist sie halt so da und man stellt sich das, also wir jetzt wahrscheinlich nicht, die wir in diesem Betrieb sind, wo man irgendwie weiß, eins ergibt das andere, aber ich glaube, so als Leser denkt man so, oh Gott, wie ist denn dieses Mädchen an diesen Job gekommen? Aber auch so ein bisschen so aus der Perspektive, da ist jetzt halt so eine junge Frau, die eben von dieser sehr speziellen etwas, also ich meine, sie schreibt, glaube ich, Susan Sontag war 43, zu dem Zeitpunkt ist genauso alt, wie ich gerade bin. Und sie sagt dann so, ja, sie kam ihr schon total alt vor. Also die junge Frau von der älteren Frau irgendwie so ein bisschen adoptiert. Und haben wir es da auch irgendwie so ein bisschen mit so einer Mentorengeschichte zu tun? Mentorinnengeschichte?
Ich glaube, das ist so kompliziert, weil sie natürlich, es geht natürlich auch sehr viel um den Susan Sontags Sohn, mit dem sie damals irgendwie
Liiert war.
genau eine Beziehung hatte. Und das ist, glaube ich, das, was das Ganze nochmal so ein bisschen komplizierter macht. Und man weiß halt irgendwann mal nicht eigentlich, wie besitzergreifend ist Susan Sontag. Also natürlich auch ihren Sohn nicht, ne, sie möchte ihren Sohn nicht gehen lassen. Gleichzeitig hat sie sich auch noch der Freundin des Sohnes angenommen. Also es ist halt
Ist fast so ein bisschen
nicht zu verwundern.
arabisch oder vielleicht auch russisch, wo irgendwie dann irgendwie die Schwiegermutter irgendwie so greift sich sie alle, anstatt sie loszulassen, werden sie alle irgendwie so in die Familie mit einintegriert.
Ja, es ist halt nicht so einfach alles dann irgendwann mal. Und das ist irgendwie auch das, was irgendwie so faszinierend ist bei dem Buch. Weil es halt nicht jetzt ausgerechnet so ein Sonntag wäre, hätte man sich irgendwie schon gedacht, naja, es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen krass, ob es tatsächlich irgendwie so gesund ist und tatsächlich eigentlich nur um die 25-jährige Frau geht und es ist halt nicht eher mal ein Zentrum-Kontrollmechanismus des eigenen Sohnes, der da eingebaut wurde, was es halt auch ist.
Wenn wir jetzt schon über Susan Sontag und diese ganzen Machtstrukturen irgendwie so gesprochen haben, also Vampire bezieht sich ja auch vor allem irgendwie, mein Interesse gilt ja irgendwie so sozusagen den Frauen in der
Ja.
Literatur. Autorinnen, Figuren und so weiter. Wie siehst du das bei Nunes? Also natürlich, ihre Erzählerinnen sind alles Frauen. Siehst du da irgendwie speziell weibliche Fragen verhandelt? Also zum Beispiel meine Freundin, die mir das Buch geschenkt hat, die weiß halt, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Deborah Levy. Und sie hat mir das Buch geschenkt und gesagt, es ist so wie Deborah Levy. Und Deborah Levy ist für mich halt jemand, die sehr explizit, aber sehr besonders und sehr speziell Fragen von Weiblichkeit, vor allem in einem bestimmten Alter, verhandelt, was mich wahnsinnig interessiert. Also auch, wie sie das macht. Auch eben genau, was du auch gerade gesagt hast, das Ich. Also, was ist dieses Ich? Wer ist dieses Ich? Wer spricht da? Was ist das für eine Stimme? Und sie dann immer sagt so, it's like myself, but not quite myself. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Und wie siehst du das bei Nunes? Was siehst du da oder spielt das gar keine Rolle?
Das ist eine schwierige Frage. Was halt natürlich eine große Rolle bei ihr spielt, ist, glaube ich, alleine leben. Also nicht unbedingt Einsamkeit, sondern einfach nur, wie ist es, wenn man tatsächlich alleine lebt? Also natürlich schreibt sie das von der weiblichen Perspektive aus, aber das ist nicht immer explizit drin. Was, glaube ich, auch noch eins ihrer großen Themen ist, ist das Unterrichten. Und das Schreiben und ob das irgendwie so funktioniert oder nicht. Man kann immer, ich glaube, die Antwort ist so ihr Mittel. Und das zieht sich auch zum Beispiel durch das Buch von, durch das Buch Susan Sontag und über alle anderen Bücher durch. Es ist natürlich Ballett und der Körper.
Der Körper.
Genau, also der weibliche Körper ist natürlich mir auch eine sehr, spielt eine große Rolle. Aber ansonsten, ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so spezifisch weiblich oder nicht.
Also was ich auch mitgelesen habe, das ist natürlich, wenn man eben in diesem Betrieb auch schon so lange drin ist, wie auch wir bei The Friend, ist auch so diese wirklich sehr, einerseits schon fast klischeehafte, aber wir wissen ja, Klischees sind aus Gründen auch Klischees, diese Sicht auf eben diese Dynamik zwischen männlichen, vor allem älteren männlichen weißen Autoren und dann das Verhältnis, also auch eben eigentlich völlig klischeehaft, aber wir wissen, es ist halt wahr. Der Typ, der sich da das Leben genommen hat, der eben auch Schriftsteller und auch unterrichtet hat, der eben seine Studentinnen immer mit ins Bett genommen hat und irgendwie Wife One, Two and Three und die ganzen Freundinnen und sie sich dann auch so ein bisschen lustig macht. Es gibt einen Satz, wo dann so, now you're truly a dead white male. Also, ich habe halt, und wie du auch sagst, sie spricht auch über dieses Unterrichten und auch, wie sie zum Beispiel mit einem Studenten, einem männlichen Studenten, dessen Arbeit im Workshop dann besprochen wird und das dann so kritisiert wird, also auch aus dem Panel, aus der Gruppe, dass kein Sex vorkommt in dessen Text. Und er ihr dann später in der Sprechstunde versichert, da kommt total viel Sex vor in seinen Texten, sogar richtig drastisch und furchtbar und es wird vergewaltigt und genötigt und alles. Aber er würde das für den Workshop immer rausstreichen und würde das nicht vorstellen. Und sie sagt dann, ja, warum denn nicht? Und er sagt dann nur, come on. So. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie sich auch so über die Geschlechterdynamik im Literaturbetrieb ziemlich auslässt, auf eine Art, wenn man es irgendwie so mitliest, oder?
Ich weiß es nicht, bei mir ist es vielleicht tatsächlich, da ist mir schon so mit dem Weh, dass mir das vielleicht gar nicht mehr auffällt.
Ja, ich glaube, es ist, also ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Eben mit dieser Idee, die Frage halt, okay, ist das jetzt wirklich lustig gemeint? Macht sie sich wirklich lustig? Oder ist das, da hatte ich zwischendurch so ein bisschen so die These, ist das der Grund, warum das bei den Feuilletonisten so gut ankommt, weil die alle selber vorkommen im Buch? So?
Ja, ich glaube, die kommen nicht auf eine gute Art und Weise.
Auf eine gute Art und Weise, nee, aber ich meine auch mal, let's be serious, manchmal merken sie das auch nicht, ob sie auf gute, dann denken sie immer nur, Hauptsache sie kommen vor.
Ja, das ist, ich finde ja, das sind einfach wahnsinnig gute Bücher, aber das ist schon so mit What Are You Going Through, wenn sie mir hingeht und einfach, I went to hear a man give a talk. Das ist der erste Satz.
Das stimmt, ja, ist ein super erster Satz.
Und schreibt sie die ganze Zeit, wie tatsächlich, wie diese Rede gegeben wird und alles Mögliche. Und dann stellt sich, glaub ich, auch noch raus, dass es ihr Ex-Mann ist.
Oder ein Ex-Freund langsam, oder sowas.
Genau, so ganz langsam nebenbei. Und da macht sie sich definitiv über ihn lustig.
Ja, sie hat nicht so eine furchtbar gute Meinung, also die Erzählerinnen haben immer nicht so eine furchtbar gute Meinung von eben, also auch diese Frau, die sie dann immer besucht, ist ja auch eine Freundin von ihr, die da an Krebs erkrankt ist. Also sie, wie du auch sagst, es ist alleine Leben. Also es gibt eben auch in The Friend ist die Hauptfigur, lebt ja auch alleine. Also es wird ja auch öfter gesagt, sie war weder jemals verheiratet noch hat sie Kinder. Was auch der Grund ist, warum dann die Frau Nummer 3 sagt, ja, nimm du doch den Hund oder willst du den Hund nicht nehmen? Und auch eben in What You're Going Through, die Freundin, die da an Krebs stirbt, hat auch keinen Partner und keine Familie. Also diese, ich denke gerade laut, dass ich mich frage, ob das vielleicht auch ein Grund ist, warum das alles gerade so wahnsinnig gut ankommt, weil es vielleicht auch so zeitgemäß ist. Also diese Themen, weil ich meine, dass jetzt über Form geredet wird, wie du jetzt sprichst, das ist natürlich eine Schriftstellerinnensicht, ne? Also dir fällt das auf, weil du das mit dem Handwerk vertraut bist. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das bei normalen Lesern so in der Form bewusst ankommt wie bei dir oder bei Leuten, die eben irgendwie damit sozusagen zu tun haben. Und ob das aber diese Themen, also diese, dass sich da so viele Leute drin wiederfinden, dass sie einfach auf einmal alleine irgendwo im Krankenhaus liegen und irgendwie niemand zu ihnen kommt. Und also es ist einfach viel um alleine sein geht. Denke ich gerade so. Ich denke laut nach.
Ja, das ist ja, ich meine, das war ja eigentlich nie anders. Irgendwie auch sehr, ich meine, das Ding ist, weshalb man sich, glaube ich, auch da so drin wiederfindet. Ich meine, selbst wenn man Kinder hat und so weiter, das ist ja nicht so, dass man am Ende nicht alleine im Krankenhaus liegt. Das ist ja irgendwie auch eine Illusion, dass irgendwas, das tatsächlich irgendwie so Kinder haben oder Familien haben, das davor schützen wird. Ich meine, die Kinder werden auch später beschäftigt sein. Oder das ist schon allein die ganze Frage der Pflege. Das heißt, man kann auch so viele Kinder haben, die Wahrscheinlichkeit, dass man später in einem Heim endet, ist sehr, sehr hoch. Und selbst wenn, ich glaube, wenn man das, selbst wenn das nicht passiert, das wird es eigentlich noch schlimmer. Aber es ist, glaube ich, einfach so grundsätzlich die eine sehr lange, eigentlich eine, sowieso eine Frage dessen, wie man eigentlich sein Leben zu Ende bringt. Und ich erinnere mich irgendwie so noch, als ich aufgewachsen bin, die ganze Zeit, also da gab es einfach keine Heime. Und die Erzählungen von pflegenden Angehörigen damals waren, es war einfach nur ein Albtraum von vorne bis hinten, den man einfach nur entweichen konnte, wenn die Eltern früh genug starben. Statt irgendwie eine bezahlte Pflegekraft, die gerade ihre eigene Familie zurückgelassen hat und die es auch nicht gerade mit Liebe macht. Das heißt, ich glaube, ist einfach so eins der menschlichsten Themen überhaupt.
Ja, also wobei ich auch gerade eben denke, aber das ist jetzt nur, weil ich gerade in diesem Frau-Mann-Dualität irgendwie, Binarität irgendwie so bin, was ja auch ein bisschen albern ist, aber auch da eben bei The Friend, der hat halt die ganze Zeit, also ich meine, das ist ja auch kein Klischee, die Männer haben dann immer dann am Ende des Tages immer noch irgendeine Frau, die sich dann irgendwie kümmert, wenn sie denn irgendwie noch da ist, ne? Eine Frau, eine Tochter, was auch immer, und Frauen sind am Ende irgendwie alleingelassen. So.
Ich glaube nicht. Ich glaube, nee? Auch bei Männern nur bis zu einem gewissen Alter.
Ja, wahrscheinlich.
Klar, so kommt es immer noch öfters vor, dass irgendwie bis einem gewissen Alter, dass sie noch jüngere Freundinnen oder Ehefrauen haben. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Qualität des Lebens.
Nee. Sie sind halt zumindest, ja, und je nachdem, wie groß das Konto ist, glaube ich, spielt auch eine Rolle, glaube ich, wer, also was du dir leisten kannst, eine Pflegekraft zu bezahlen oder auch womöglich dann zu vererben. Aber wir weichen ab von Sigrid Nunes. Du siehst, ich versuche immer noch so ein bisschen irgendwie reinzukommen in irgendwie die Faszination mit ihr, aber kannst du noch mal irgendwie ein bisschen was so zu diesen formalen Besonderheiten sagen, die dir so gut gefallen? Oder vielleicht hast du auch ein Beispiel.
Lass mich mal kurz gucken, ob ich das.
Es gibt ja zum Beispiel auch, also während du jetzt suchst, es gibt ja zum Beispiel auch, ich habe wenig Interviews mit ihr gefunden. Weil ich mich dann immer so gerne vorbereite, denke, okay, was sagen denn die Leute selber? Vor allem, wenn man natürlich das Glück hat, dass wir eine noch lebende Autorin hier irgendwie haben und mich dann auch eigentlich mal interessiert hätte, was sagt sie denn selber eigentlich sozusagen zu ihrer Art von Poetologie? Und aber da konnte ich leider nicht so richtig was finden. Hast du da Einsichten?
Auch nicht wirklich.
Spannend, ne? Sie ist eigentlich nämlich echt eine Chimäre.
Genau, aber zum Beispiel also beim Freund. Irgendwie ab im 11. Teil auf Seite 199, alles verändert sich. Genau. Im Kapitel davor gibt es den allerletzten Absatz, letzte Worte. So endet also die Geschichte, sagt mein Freund im AIDS-Hospiz. Die Augen groß vor Wunderung wie die eines Kindes. Vom AIDS-Hospiz war bisher auch nicht die Rede. Es ist nochmal eine komplett andere Schicht, die losgeht. Und dann haben wir auf einmal wechselt irgendwie alles nochmal komplett. Und es geht los mit einem Interview. Also praktisch, sie interviewt sich selber, oder man weiß eigentlich nicht genau, wer interviewt wird. Und es geht so los. Wie soll die Geschichte enden? Eine Weile lang habe ich mir vorgestellt, dass sie so endet. Eine Frau allein in ihrer Wohnung am Morgen, sie macht sich fertig, um auszugehen. Eine dieser ersten Frühlingstage mit ebenso viel Sonne wie Wolken, später vielleicht ein Regenschauer, die Frau ist wach, seit es hell ist. Dann kommen ein paar Fragen. Und dann kommt die interessanteste Stelle. Genau, also sie ist auf dem Weg zu diesem Freund, der irgendwie die ganzen 200 Seiten voll tot ist und um dessen Hund sie sich kümmert und wegen dessen Hund sie irgendwie fast aus der Wohnung geflogen ist und wo sie sich wirklich so wahnsinnig viel Mühe damit gegeben hat. Und dann auf einmal kommt der Satz: Liebt ihr Freund, den sie besucht, auch alleine? Nein, er lebt mit seiner Frau, die in diesem Morgen nicht zu Hause ist, weil sie bei der Arbeit ist. Aber ein Hund ist da, man hört ihn bellen, als sie klingelt. Die Tür wird geöffnet und ein Mann tritt heraus, der die Frau mit einer Umarmung begrüßt. Der Mann ist gekleidet durch Zufall, wie sie unter ihm ihr Regenmantel in Blue Jeans, schwarzer Rollkragen, Pullover, graue Strickjacke. Jetzt sitzen sie im Wohnzimmer und trinken Tee, den der Mann gemacht hat. Also das ist auf einmal nicht mehr tot. Und wie sie von einer Seite auf die andere alles komplett ändert, was sie bisher geschrieben hat, das ist, glaube ich, für mich tatsächlich die Faszination.
Spannend. Also das macht mir gerade, es öffnet mir auch gerade die Augen, weil ich das wirklich so gar nicht gesehen habe. Ja, entschuldige, bitte weiter.
Und dann geht es noch weiter. Dann unterhalten sie sich über den Hund. Er sagt: Ich wollte dir noch einmal danken, dass du Chip genommen hast. Ach, das war kein Problem, sagt die Frau. Ich hätte ihn gern bei mir. Es war, als hätte ich ein haariges Stück von mir. Ha, sagt der Mann und die Frau fährt fort. Es hat mich gefreut, dass ich dir helfen konnte. Und du warst eine große Hilfe, versicherte der Mann. Also, dann frage ich nochmal diese ganze Geschichte mit dem Hund nochmal komplett umgedichtet.
Das ist so schön, man kann dich jetzt, also wenn wir den Podcast dann demnächst hochladen, kann man dich leider nicht sehen, aber ich möchte auf jeden Fall bitte festhalten, du strahlst gerade wirklich und lachst in das Buch hinein und freust dich richtig, irgendwie diese Textstellen vorzulesen. Das finde ich ganz schön, also zu sehen, wie dich das begeistert.
Genau. Aber ja, also ich finde es irgendwie ganz gut. Genau, und so weiter und so fort. Und es ändert sich wieder. Also praktisch hier mit ihm nochmal seinen eigenen Selbstmord bespricht. Und dann geht es auch nochmal um Schreiben. Ich fand schon mal an dieser Satz, ich bin ganz nicht lustig. Das ist, vielleicht da liegt es auch an meinem Verhältnis zur Lyrik. Oh Gott, das ist gerade eben. Du schreibst Gedichte, wieder steigt Panik in der Frau auf bei den Gedanken, dass sie vielleicht bitten wird, ein paar Gedichte zu lesen oder stumm noch da zu sitzen und zuhören zu müssen, während er sie vorträgt. Das ist die ganze Unterhaltung, wo es eigentlich um seinen Selbstmord geht. Eventuell.
Es gibt auch über Lyrik eine Passage, eine ganz kurze Passage in wie ist, What Are You Going Through, wo sie eine Frau im Fitnessstudio trifft, die das Buch von David Foster Wallace, Infinite Jest, in der Tasche hat. Was ich, also einerseits fand ich es irgendwie witzig, ich fand es aber ein bisschen unglaubwürdig, weil ich dachte, so in meinem Fitnessstudio haben die meisten Leute iPhones in der Tasche und Infinite Jest ist ja irgendwie so ein Ziegelstein. Aber egal, was der Punkt ist, weil sie dann die Frau darauf anspricht und die Frau dann ein extrem pragmatischen, aber vollkommen nachvollziehbares Argument bringt, dass sie nämlich irgendwie sagt, naja, das Buch ist halt riesig und dick und da habe ich was für mein Geld. Weil was ist das für eine Unverschämtheit, dass Leute irgendwie 20, 25 Dollar für irgendwie einen 80-seitigen Lyrik Band irgendwie verlangen, was soll das denn und wer kauft das denn? Und dann sagt die Erzählerin, ja, kaum jemand, kann ich Ihnen versichern, so ungefähr. Und das fand ich fantastisch, auch so diese Idee, so, ja, Value for Money, ne? Also genau. So nach dem Motto, bei Nino Haratischvilis Büchern bekommt man was für sein Geld, aber bei dem neuesten Gedichtband von keine Ahnung wem muss man eigentlich draufzahlen. Das finde ich auch einen wirklich lustigen Aspekt. Das sind so ein bisschen so Writer-Jokes, oder?
Und man muss auch vielleicht festhalten, dass ihre Bücher auch nicht allzu dick sind.
Nee, aber sie sind so, also sie haben so eine Mittel, also so eine, so sagen wir mal, so eine normale Länge von, weiß nicht, 250 Seiten irgendwie, ne? Was habe ich jetzt hier?
Großzügig gedruckt, aber zum Beispiel, dass du so ein Sonntagbuch hat nur 140 Seiten für 18 Euro.
Ja, guck so. Also hier, What Are You Going Through? 209 Seiten in der englischen Paperback-Ausgabe und der Preis ist zugeklebt, weil das war ein Geschenk, deswegen weiß ich nicht, aber gut, das wird ja auch, weiß ich nicht, 15 Euro oder so gekostet haben. Aber es finde ich eine sehr schöne, es finde ich so eine sehr schöne, also eine Spiegelung, also sagt ja auch nicht die Erzählerin, sondern eben halt die Frau, die sie im Fitnessstudio, das sind schöne Beobachtungen, die man dann so hat und sich dann irgendwie so rausgeholt fühlt aus seinem kulturell konditionierten Bereich und sagen so, oh ja, man kann ja irgendwie keinen Preis auf Kultur setzen, doch kann man.
Das hat ja einen Preis, also.
Alles hat seinen Preis.
Ja, das Problem.
Hast du, also ich habe ja gerade schon gefragt, okay, ob dich das jetzt inspiriert und so, aber lernst du was von ihr? Also machst du die Notizen, wenn du das liest oder speicherst du das einfach nur ab oder denkst du irgendwie so, ah so, weil also ich zum Beispiel, ich lese gerade irgendwie Fleckenverlauf von Theresia Mora und ich streiche die ganze Zeit da wild rum und denke mir so, ja, cool, super, so irgendwie coole Form.
Ich mache das nie beim Lesen, ich mache mir nie Notizen, ich streiche auch nie was an.
Echt? Okay,
ich
spannend. Weil du einfach nur liest und das einfach nur aufnimmst und dann
genau,
stellst es zurück.
Weil ich halt sowieso, wenn ich das ehrlich gesagt, wenn ich das nochmal brauche, dann muss ich sowieso neu lesen. Und weil ich Unterstreichungen ein bisschen hasse. Also bei Kopien ja, aber das macht mich wahnsinnig.
Okay, ich kann ja keine Bücher leihen. Ich kann aber Bücher sowieso nicht verleihen, weil dann eben irgendwie sofort alle Leute. Ich schreibe mir auch immer total viel. Ich habe wirklich jeglichen Respekt vor irgendwie diesem Ding verloren, dass man, also weil mir das auch so beigebracht wurde früher, dass man da die Bücher auch so pfleglich behandeln soll, auf jeden Fall und nur mit sauberen Händen und weiß ich nicht was. Ich habe vollkommen den Respekt davor verloren. Ich gehe wild mit meinem Bleistift rein.
Mir ist es noch nicht mal Respekt, sondern weil ich weiß, wenn ich das Buch wieder brauche, dass es sowieso meine Notizen werden mir sowieso nichts mehr sagen. Ich kann nicht mal meine eigene Schrift lesen. ich entsorge auch meine alten Notizbücher und alles. Das ist zum Beispiel,
echt?
Ja, alles. Wenn ich zum Beispiel ein Manuskript zu Ende geschrieben habe und es wirklich abgeschickt habe, das Erste, was ich mache, ich sammle alle, also wirklich so alle Ausdrucke, die ich jemals hatte und alle Notizen. Ich mache das in eine große Papiertüte und schmeiße das in die alten Mülltonnen. Also
ja gut, das kann ich aber auch verstehen, weil es einfach auch dann irgendwann durch ist und es nimmt Platz weg und man braucht es halt auch nie wieder.
Genau, und beim Büchern ist ja, ich kann mich halt nicht auf meine eigenen Kommentare da verlassen und ob das, was ich halt damals unterstrichen würde, würde ich nicht nochmal unterstreichen.
Verstehe ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, also das heißt, du liest, das finde ich aber auch spannend, weil also eben auch aus diesen ganzen Gesprächen, die wir hier mit Vampire irgendwie vorher schon so gemacht haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, so, okay, die Gesprächspartnerin wählen jemanden, der ihnen irgendwie so schon ganz lange was gibt oder wo sie irgendwie selber dann Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit sind. Das finde ich total interessant, dass du jetzt, das ist jemand, der komplett das Gegenteil macht von dem, was ich mache und ich finde es super, aber ich lese es einfach nur aus Genuss.
Ja, das ist, ich glaube, wenn es halt wirklich so viele Anknüpfungspunkte gibt mit meiner Arbeit, das langweilt mich auch. Also ich will halt mich in meiner Freizeit nicht auch noch mit mir selber auseinandersetzen.
Das ist dann der Moment, wo bei mir Reality-TV einsetzt. Da gucke ich dann irgendwie die Real Housewives.
Wie das auch. Das ist vielleicht schwierig.
Irgendwann schreibe ich mal was über die Real Housewives. Ich weiß noch nicht so genau was, aber es ist ein Text. Die Real Housewives sind ein Text. Auch das, aber das ist wiederum ein. Das ist auch, wäre auch mal was hier für Vampire, weil es geht ja auch um Housewives, die eigentlich auch keine Housewives sind und aber wiederum was anderes. Wie ist das mit Fragen, also der Weiblichkeit oder der, also du bist ja nun auch, du bist Mutter, du schreibst auch irgendwie, also jetzt nicht über dein Muttersein, was ich ehrlich gesagt sehr angenehm finde. Aber du hast zum Beispiel in diesem Buch, in deinem Buch Die Macht der Mehrsprachigkeit, das ist ja mit Sicherheit natürlich auch inspiriert durch deine eigene Familienaufstellung. Du sprichst Russisch, also als deine Muttersprache, du sprichst aber natürlich auch Deutsch als quasi zweite Muttersprache. Dein Mann, weiß ich jetzt nun, ist Syrer, spricht Arabisch, ihr sprecht miteinander Englisch. Deine Kinder wachsen mit wahnsinnig vielen Sprachen auf und also das ist gewissermaßen eher eine Erziehungs- oder Sozialisationsfrage, aber Fragen von irgendwie Frau sein, Weiblichkeit, Gender, Feminismus in deiner Arbeit sehe ich jetzt eigentlich auch nicht explizit irgendwie verhandelt, oder? Treibt dich das um?
Nein, gar nicht. Mhm. Also das Ding ist, was mir aufgefallen ist, ich wurde einfach nicht als Frau erzogen.
Mhm. Was heißt das für dich?
Weil ich einfach so, mir ist es irgendwie so, dass ich, als wir dann irgendwann mal mit meinen Eltern im Kaukasus waren, also einfach so viele Fragen haben sich einfach in meiner Familie und meiner Sozialisation nie gestellt, dass ich halt irgendwas nicht kann, weil ich eine Frau bin. Meine beiden Urgroßmütter haben studiert.
Okay, gut, alles klar.
Genau,
das heißt, du siehst auch wirklich so, sagen so, okay, du bist nicht als Frau erzogen worden, wenn du das sagst, dann meinst du nicht als quasi Hausfrau, Kochen, irgendwie zu Hause, Kinder, aber auf gar keinen Fall irgendwie Beruf oder schon gar nicht Akademie. Also das ist so das, was du meinst, oder?
Ja, also ich meine, also, Kinder standen nie außer Frage.
Ja, gut, klar.
Also Kochen war halt immer so, entweder man konnte es oder man konnte es halt nicht. Und zum Beispiel, ich habe nie irgendwas geschafft, also ich glaube, ich kann okay kochen, aber ich habe es nie irgendwas geschafft, irgendwelche Gerichte von meiner Mutter zu lernen. Sage ich immer total. So Haushalt hält sich sehr in Grenzen. So ehrlich gesagt.
Bei uns allen. Ich glaube, das ist eine generationelle Krankheit.
Nee,
also
die in meiner Generation deutlich besser sind als ich.
Echt?
Ja, ist
ich
halt,
bin auch nicht gut drin.
Mir ist es, mich interessiert es einfach nicht. Also mir ist es einfach so egal.
Also das heißt, es kommt auch wirklich, also du beschäftigst dich damit, weil es ist ja nun auch gerade wirklich so sehr hip, also und en vogue, auch vor allem irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so eine ganze Generation, die so in, naja, vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen, also jünger als ich auf jeden Fall, dein Alter, aber jünger irgendwie sind, die sich so mit ihrem Muttersein in der Arbeit auseinandersetzen, im Schreiben und so. Und im Gegenzug irgendwie auch dann mit ihren Müttern. Also es ist gerade, kommt gerade so, kommen wir vor, als würden wir sehr viel im Moment darüber lesen. Aber du hast da, also das interessiert dich alles gar nicht, dich damit auseinanderzusetzen.
Nee, das Ding ist, ich glaube, man kann Mutterschaft halt nicht verändern. Es gibt natürlich diesen großen Schock, der einsetzt, dass das Baby klein ist, aber dann verdreht man es halt auch. Also ich glaube, das ist irgendwie, ehrlich gesagt, nach 3 Jahren kann man sich mir auch selber nicht mehr erkennen oder sehr sowieso. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nie, was das Vereinbarkeitsproblem mit dem Schreiben und dem Muttersein sein soll, was eigentlich so das Privilegierteste ist. Das ist nicht so, dass man irgendwo 8 Stunden in die Fabrik geht und die Zeiten nicht schieben kann. Klar, vieles an Lesereisen geht nicht mehr. Ich habe auch im Literaturbetrieb so viele Sprüche gehört, wie zum Beispiel, als ich mit dem ersten Kind noch schwanger war, ja, also wirst du jemals noch wieder schreiben?
Ach du Scheiße.
Es ist ja, aber es ist ja in jedem Beruf so.
Ja.
Also ich glaube, so eine Schwangerschaft auf der verkünden auf der Arbeit ist nicht gerade das Highlight meines Lebens, egal in welchem Zusammenhang. Genau, aber ich weiß es nicht, ich finde es irgendwie. Ich glaube, mich langweilt ziemlich schnell.
Ja, ich finde das angenehm, dass es also halt, also ich meine, weißt du ja auch, wir kennen uns echt schon lange, dass ich einfach irgendwie, nicht deswegen, aber da, ich mag alles, was du machst und deine Arbeit und ich finde es spannend und ich lerne immer wieder so viel und das Buch irgendwie über die Mehrsprachigkeit, ich habe es total abgefeiert, weil ich einfach dachte so, ja, naja, warum haben wir nicht eigentlich schon mindestens seit 30 Jahren so ein Buch irgendwo? Es sind ja auch Dinge, also Fragen, die mich ja auch umtreiben und die mich interessieren und meine Malaisen mit der deutschen Gesellschaft überschneiden sich mit deinen, glaube ich, auch viel.
Ja.
Und die haben wenig mit Geschlecht zu tun, sondern mehr mit Herkunft und Herkünften und Privilegien gewisser Herkunftsstrukturen und so. Und deswegen finde ich das da irgendwie wieder. Ich fände es halt auch, also wie du bist ja nun auch irgendwie in einem anderen sozialen Kontext gewissermaßen, was du gerade sagst, du bist nie als Frau großgezogen worden. Das Weiblichkeitsbild, und das finde ich jetzt eigentlich auch eine spannende Frage in Bezug auf das, wie wir jetzt hier gerade irgendwie über Weiblichkeit nachdenken. Ich versuche ja immer den Leuten irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragt, zu sagen, die arabische Gesellschaft wird immer als wahnsinnig machistisch gedacht, gerade hier im Westen und so. Und wenn ich dann immer sage, naja, aber die mächtigsten Frauen, die ich kenne, sind meine arabischen Verwandten, also meine Tanten und Großmutter und irgendwie so, weil die eine Form von Macht ausüben in ihrer eigenen domestizierten Welt, die ich hier irgendwie nicht so erlebt habe. Also diese Struktur ist irgendwie eine ganz andere. Und dieses Gefühl, dass man irgendwas nicht kann oder nicht machen kann, das habe ich auch nie mitgegeben bekommen. Siehst du da irgendwie, also stößt du dich da an irgendwas an den aktuellen, oder beteiligst du dich da gar nicht dran, also liest du da gar nicht mit an diesen aktuellen Debatten, Fragen, Vereinbarkeit, Pandemie und Schreiben und Muttersein und sowas alles?
Ich finde, es gibt einfach so eine Sache beim Schreiben. Das ist halt einfach ein ziemlich großer Luxus.
Mhm.
Das ist eine Frage der Privilegien. Wer kann sich, also niemand muss schreiben.
Nee.
Also es ist halt nicht, es ist keine, es ist halt, ne, auch diese ganze Kunstquatsch. Das ist nicht keine innere Berufung. Es ist nicht so kein großer Mythos dahinter. Das ist irgendwie alles
Nein,
gleich.
Es ist halt ein Job.
Das ist ein Job, das machen wir, weil wir ziemlich viel Glück haben. Manche von uns müssen davon leben, andere machen es irgendwie, weil der Partner Arzt ist und man hat irgendwie auch Möglichkeit zu schreiben. Aber das ist also, ich glaube halt nicht an diese ganzen, ich muss jetzt einen Roman schreiben, das muss jetzt alles rausnehmen. Muss es nicht. Man kann irgendwie auch genauso gut ins Büro gehen, genauso glücklich sein oder nicht glücklich. Das hat jetzt nichts per se mit dem Schreiben zu tun. Deswegen ist mir diese ganze Diskussion, ehrlich gesagt, sehr fremd.
Mhm.
Aber worüber wir definitiv mal sprechen sollten, ist das Schulsystem.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie, ehrlich gesagt, ich bin ja erst mit 11 ins System gekommen in Deutschland. Und ich hatte es selbst nicht so krass in Erinnerung wie jetzt. In der Grundschule ist schon allein, wie viel Zeit das braucht, um ein Kind durch die Schule zu bringen. Wie viel Geld und wie viel, also wie sehr man sich darum kümmern muss. Das finde ich irgendwie, das finde ich erschreckend. Das ist halt zum Beispiel, Didaktik der Mathematik der zweiten Klasse ist definitiv nicht meine Kernkompetenz. Und ich glaube, wir werden mir alle besser daran beraten, wenn ich halt einfach nur meine Studenten und Studierenden unterrichten könnte, statt irgendwie da, also statt irgendwie so Nachmittag, ganze Nachmittage mit Mathe zu verbringen. Ich mir so versucht habe, weil der Unterricht mal wieder einen Monat lang ausgefallen ist, das irgendwie dem Kind beizubringen. Oder sonst halt Lesespäße. Und es ist einfach, glaube ich, einfach eine extrem große soziale Frage. Auch unser ganzes System ist einfach darauf ausgerichtet, dass niemand nachkommen sollte.
Ja, das stimmt.
Also, ne? Das heißt, die unteren Schichten sollen da bleiben, wo sie sind. Und das ist
ja
ihr Problem.
Ja.
Und Schulen sind maruder, es gibt nicht genug Lehrkräfte, das ist mir alles scheißegal. Das ist einfach nur, weil die Leute sich nicht kümmern.
Ja, ich meine, ein Stück weit ist es halt so ein kapitalistisches, eine kapitalistische Frage. Auch Privilegien sind ja immer auch eine kapitalistische Frage. Also wer das meiste Geld hat für irgendwie Privatlehrer, für Nachhilfelehrer, für irgendwie Haushaltshilfe, der kann bestehen und der kann weiterkommen im System. Aber wenn du so, also wenn man so den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wird, dann ist es ja eben so ein Friss- oder Stirb-Mechanismus, oder?
Ich glaube, das ist kein Kapitalismus. Ich glaube, das ist so ein Überbleibsel aus dem feudalen System. Wenn es halt wirklich kapitalistisch wäre. Es gibt eine wahnsinnig gute Untersuchung von einem amerikanischen Wirtschaftstheoretiker, oder glaube ich Wirtschafts-, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, der hat einfach nachgerechnet. Also das ist irgendwie so komplett ohne Ideologie, ohne alles, der hat einfach nachgerechnet. Wenn wir Kinder nicht fördern aus den sozial vernachlässigten Schichten, was entgeht uns an Steuern?
Mhm.
Oder was würde sich, also, ne,
mhm.
was, genau.
Ja, verstehe. Mhm.
Praktisch, ne?
Mhm.
Was haben wir als Gesellschaft davon, wenn wir so und so einen Betrag einfach in den besseren Kindergärten oder Childcare investieren, sodass die Eltern wirklich nur dafür fürs Parenting zuständig sind und nicht fürs Unterrichten?
Mhm.
Was würde uns das kosten, wenn wir das alles wirklich als Staat bezahlen würden und dann nachgewiesen, was es dann irgendwie unseren Steuern wieder bringen würden?
Mhm.
Und das ist komplett überzeugende kapitalistische Logik. Das macht Sinn.
Mhm.
Aber was wir halt haben, ist halt dieses feudale System.
Das
ja, nein, also, ne? Ja, nee, also das Gymnasium ist halt leider nur für Max und Moritz. Das geht leider nicht.
und nicht für Hamza und Leila.
Genau, ne?
Ja, also.
Überhaupt das Mittelmeer schaffen. Das ist halt nicht mal Kapitalismus. Ich glaube, wenn wir das einfach nur kapitalistisch lösen würden, wären wir heute weiter.
Ja, aber das meine ich eben, ne? Das ist also in dem Moment, wo du halt, also wo, also nicht, dass irgendwie, also, ne, irgendwie Hamza und Leila bessere, also die hätten natürlich bessere Chancen, wenn Papa von Hamza und Leila Chefarzt ist und sich mehr Geld leisten kann, aber oder mehr leisten kann, aber nichtsdestotrotz haben sie es ja irgendwie mit mehr Vorurteilen zu tun. Also das wissen wir ja auch alles. Es ist ja auch keine, also es ist ja auch nicht ausgedacht. Also das verhandelst du ja auch alles in dem Buch. Und das ja, also hast du das Gefühl, dass du da irgendwie nochmal irgendwie weiter reingehen willst in deiner Arbeit oder hast du jetzt mit dem Buch alles gesagt und also, weil ich schon finde, dass ja gerade jemand wie du, also ich meine, ich weiß nicht, dass als Romanstoff eignet sich das jetzt nicht wirklich, aber so jemand wie du hat da natürlich wahnsinnig Autorität und auch irgendwie das Wissen und die Möglichkeit irgendwie was voranzubringen. Hast du das Gefühl, das hat irgendwie die Nadel bewegt?
Ja, dadurch, dass es auf jeden Fall in den Duden Verlag erschienen ist.
Ja.
Also ich glaube, in jedem anderen Verlag, dann wäre es irgendwie so, ja, klar. Deswegen die schon wieder schnallen, dass dadurch, dass da Duden draufsteht, hat es ziemlich viel verändert. So dass es tatsächlich ernster genommen wird als so. Also ich weiß nicht, wie so in vielen Rezensionen wurde es irgendwie auch so abgetan und so belächelt, aber es wird extrem viel gelesen.
Ja, ich finde es super, weil es ist, also eben, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, es kommt ja auch in Lehrerausbildungen, da habe ich immer das Gefühl, bei Lehrern, die ich kenne oder Lehrerinnen, die ich kenne, die, also es wird weder irgendwie in der Ausbildung darauf eingegangen, noch in irgendeiner Form in Fortbildungen oder so, es wird immer so ein bisschen so also muss man sich so ein bisschen selber aneignen, aber wir sind jetzt total abgeschweift, Olga. Von Sigrid Nunes. Aber wir reden auch schon total lange. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so voll den harten, jetzt mache ich so einen nunesken harten Bruch in dieser Idee. Aber ich würde gerne nochmal irgendwie ganz so auf den Schluss irgendwie fragen, so Last Words zu Sigrid Nunes, außer lest sie alle und dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, so okay, ich habe glaube ich ein bisschen mehr verstanden, warum sie dich so fasziniert.
Ich glaube, wenn man tatsächlich ein Interesse hat an Romanen,
An Form.
An sich, genau. Was, und ich bin ja alle, je länger ich schreibe, desto mehr bin ich davon überzeugt eigentlich, dass der Roman eigentlich nur mit der Form zustande kommt oder fällt. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so das Allerwichtigste, was einen Roman ausmacht, ist die Form. Der Aufbau.
Gebe ich dir recht, finde ich auch, ja.
Und wenn man sich halbwegs dafür interessiert, kommt man an ihr nicht vorbei.
Ja. Ich muss es unter dem Aspekt jetzt nochmal lesen. Ich war wirklich, also ich muss gestehen, gerade bei The Friend hat mich dann dieses Name-Dropping irgendwann wirklich so ein kleines bisschen genervt, was ich dachte, oh, so eine kleine Enzyklopädie. So, es kommt dann manchmal auch so ein bisschen so Neunmark-Klug daher, so guck mal, was ich alles gelesen habe. Aber eben auch unter dem Aspekt, dass es halt formal natürlich gewollt ist, ist es auch, muss man es halt einfach auch sehen. Vielleicht bin ich einfach irgendwie reingefallen auf die Erzählstimme. Und das ist ja auch ganz gut, ne? Das heißt, ich bin irgendwie so voll in den Hasenbau reingefallen und habe das irgendwie ganz anders begriffen. Aber ja, Olga, ich danke dir.
Vielen Dank dir.
Das war ganz schön, mit dir zu reden. Ich glaube, wir hätten auch einfach noch so über tausend andere Sachen reden können. Das machen wir vielleicht mal irgendwann. Das sollten wir nochmal hier tun.
Ja. Ich würde sehr gerne nochmal zum Beispiel des Chefarztes zurückkommen.
Wir schreiben dann demnächst die Romane dazu, in der neuen nunesken Form. Auch mehrsprachig vielleicht. Also ich wollte dich sowieso eigentlich ich wollte dich auch noch fragen, ob du gerade an was Neuem arbeitest, aber dann sind wir jetzt irgendwie, da holen wir nochmal weiter aus. Aber wann können wir mit einem neuen Roman von dir rechnen oder mit einem neuen Buch?
Oh Gott, mal sehen.
Jetzt ist sie erstmal Professorin für die nächsten paar Jahre in Wien. Und also das Einwandererkind hat es in die höchste Bildungsbürgerschicht geschafft, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf. Ich darf das sagen, ich bin auch Ausländer.
Nur das ist halt bei mir irgendwie auch, dass in der Klasse halt einfach nicht so ganz stimmt, ne? Ich habe
ja
erst erfahren, dass man gar nicht studieren muss.
Ja, und ich meine, du hast natürlich auch irgendwie den Bildungsbürger-Hintergrund, aber das sind alles Sachen, die werden wir irgendwann mal auch satirisch aufarbeiten und das irgendwie den Deutschen um die Ohren hauen, die immer sagen, sie können aber gut Deutsch.
Ja, klar.
Meine Liebe, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und ich sage Dankeschön.
Vielen Dank dir.
Bis dann.
Bis bald.
Thank you.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der großartigen Schriftstellerin Olga Glasnova, die mit mir über die amerikanische Autorin Sigrid Nunes gesprochen hat. Sämtliche Infos über alles, was wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt doch einfach auf Abonnieren, folgt uns bei Instagram unter vampire-podcast und teilt alles mit euren Literaturfreunden. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen eine ganz gute Zeit.